Er hatte ihr nie seinen Namen genannt. Das Gleiche galt für die Herrenlose, das kleine Mädchen mit den großen Augen und dem eingefallenen Gesicht, das Arya an ein anderes Mädchen namens Wiesel erinnerte. Wie Arya wohnte die Herrenlose unter dem Tempel, zusammen mit drei Akolyten, zwei Dienern und einer Köchin namens Umma. Umma redete gern viel, während sie arbeitete, aber Arya verstand kein Wort. Die anderen hatten keinen Namen, oder verrieten sie ihr jedenfalls nicht. Einer der Diener war sehr alt, sein Rücken war krumm wie ein Bogen, der zweite hatte ein rotes Gesicht und ihm wuchsen Haare aus den Ohren. Beide hielt sie für stumm, bis sie ihre Gebete hörte. Die Akolyten waren jünger. Der Älteste war so alt wie ihr Vater, die beiden anderen mochten nicht viel älter sein als Sansa, die ihre Schwester gewesen war. Die Akolyten trugen ebenfalls schwarz und weiß, doch ihre Gewänder hatten keine Kapuzen, und das Schwarz war auf der linken und das Weiß auf der rechten Seite. Bei dem gütigen Mann und der Herrenlosen verhielt es sich genau andersherum. Arya bekam Dienerkleidung, ein Hemd aus ungefärbter Wolle, eine Pluderhose, Leinenwäsche und Stoffpantoffeln für die Füße. Nur der gütige Mann beherrschte die gemeine Zunge. »Wer bist du?« fragte er sie jeden Tag. »Niemand«, antwortete sie dann, sie, die einst Arya aus dem Hause Stark gewesen war, Arya im Wege, Arya Pferdegesicht. Sie war auch Ari gewesen und Wiesel und Jungtaube und Salty, Nen, der Mundschenk, eine graue Maus, ein Schaf, der Geist von Harrenhall. Aber nicht wirklich. Nicht im Grunde ihres Herzens. Tief im Innersten war sie Arya von Winterfell, die Tochter von Lord Eddard Stark und Lady Caitlin, die früher Brüder namens Rob und Bran und Rickon und eine Schwester namens Sansa gehabt hatte, einen Schattenwolf der Nymeria und einen Halbbruder, der Jon Snow hieß. Im Innersten war sie jemand, doch das war nicht die Antwort, die der gütige Mann hören wollte. Ohne eine gemeinsame Sprache konnte sich Arya nicht mit den anderen unterhalten, trotzdem hörte sie ihnen zu und wiederholte für sich die Worte, die sie mitbekam, während sie ihrer Arbeit nachging. Obwohl der jüngste Akolyt blind war, kümmerte er sich um die Kerzen. Er ging in weichen Pantoffeln durch den Tempel, umgeben vom Gemurmel der alten Frauen, die jeden Tag zum Beten kamen. Auch ohne Augen wusste er stets, welche Kerzen ausgegangen waren. »Er kann sich doch vom Geruch leiten lassen«, erklärte ihr der gütige Mann, »und da, wo die Kerzen brennen, ist die Luft wärmer.« Er sagte Arya, sie solle die Augen schließen und es selbst ausprobieren. Sie beteten im Morgengrauen vor dem Frühstück und knieten um das stille, schwarze Becken. An manchen Tagen sprach der gütige Mann das Gebet, an anderen die Herrenlose. Arya verstand nur wenige Worte Bravosi, diejenigen, die die Sprache mit dem Hochvalyrischen gemeinsam hatte. Also richtete sie ihr eigenes Gebet an den vielgesichtigen Gott, jenes, das lautete: »Sir Gregor, Dunsen, Raff der Liebling, Sir Illyn, Sir Merren, Königin Kersai.« Sie betete stumm. Wenn der Vielgesichtige ein richtiger Gott war, würde er sie trotzdem hören. Jeden Tag kamen Gläubige in das Haus von Schwarz und Weiß, die meisten traten allein ein und blieben allein. Sie entzündeten Kerzen an dem einen oder dem anderen Altar, beteten neben dem Becken und manche weinten. Einige tranken aus dem schwarzen Becher und legten sich schlafen. Die meisten tranken nicht. Es gab keine Andachten, keine Lieder, keine Lobgesänge zum Wohlgefallen des Gottes. Im Tempel herrschte niemals großer Andrang. Von Zeit zu Zeit bat ein Gläubiger darum, einen Priester zu sprechen, und der gütige Mann oder die Herrenlose führten denjenigen dann nach unten ins Allerheiligste, doch das geschah nicht oft. 30 verschiedene Götter standen, umgeben von ihren kleinen Lichtern entlang der Wände. Die Weinende war der Liebling der alten Frauen, stellte Arya fest. Reiche Männer bevorzugten den Löwen der Nacht, Arme den Wanderer mit der Kapuze. Soldaten entzündeten ihre Kerze für Baccalon, das bleiche Kind. Seeleute hingegen für die mondbleiche Jungfrau und für den Meerlingkönig. Der Fremde hatte ebenfalls einen Altar, den jedoch selten jemand besuchte. Meistens flackerte nur eine einzige Kerze zu seinen Füßen. Der gütige Mann sagte, es spiele keine Rolle. Er hat viele Gesichter und viele Ohren zum Hören. Die Kuppe, auf welcher der Tempel stand, war von Gängen durchlöchert, die aus dem Fels gehauen waren. Die Priester und Akolyten hatten ihre Schlafzellen auf der ersten Ebene, Aryer und die Diener auf der zweiten. Die unterste Ebene durfte außer den Priestern niemand betreten. Dort befand sich das Allerheiligste. Wenn sie nicht arbeitete, durfte sich Aryer frei in den Gewölben und Kammern bewegen, solange sie den Tempel nicht verließ oder in den dritten Keller hinunterstieg. Sie entdeckte einen Raum mit Waffen und Rüstungen. Verzierte Helme und seltsame alte Brustpanzer, Langschwerter, Dolche und Messer, Armbrüste und lange Speere mit blattförmigen Spitzen. Ein anderes Gewölbe quoll über von Kleidungsstücken, von dicken Pelzen und prächtigen Seiden, in einem halben hundert Farben, von Haufen mit stinkenden Lumpen und fadenscheinigen groben Stoffen. »Es muss auch eine Schatzkammer geben«, überlegte sich Aryer. Sie stellte sich Stapel goldener Teller vor, Beutel voller Silbermünzen, Saphire so blau wie das Meer, Schnüre, auf denen dicke grüne Perlen aufgezogen waren. Eines Tages kam der gütige Mann unerwartet vorbei und fragte, was sie mache. Sie erzählte ihm, dass sie sich verirrt habe. »Du lügst. Schlimmer noch, du lügst schlecht. Wer bist du?«
»Niemand.«
»Schon wieder eine Lüge.« Er seufzte. Wiese hätte sie blutig geprügelt, wenn er sie bei einer Lüge ertappt hätte, doch im Haus von Schwarz und Weiß war das anders. Wenn sie in der Küche half, gab ihr Oma manchmal einen Klaps mit dem Löffel, wenn sie im Weg stand, doch die Köchin erhob nie die Hand gegen sie. »Sie heben die Hand nur, um zu töten«, dachte sie.